Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Formel 1 Podcasts. Ja, nach einer kleinen Pause, denn zum Monster Grand Prix haben wir es leider nicht geschafft und ja, ist ja dann auch blöd, wenn wir dann wieder direkt zum Baku-Wochenende eine Monster-Folge gemacht haben. Und deswegen werden wir das Thema Monster auch sehr kurz behandeln, sind dafür allerdings heute direkt nach dem Rennen in Baku am Start. Und ja, heute wird auch die Folge noch gedroppt, von daher bekommt ihr das relativ früh auf die Ohren. Ja, aber erstmal so gehen wir gleich noch kurz in Monster rein, nur mit einem großen Thema und den Awards. Wir halten das sehr, sehr klein, aber ansonsten erstmal willkommen zurück, Marc, und mit einer altbekannten Frage, wie hast du denn, ja, können wir eins auf beide beziehen, das Ganze verfolgt?
Also ich habe eigentlich bei beiden Rennen, kann ich das Gleiche sagen, eigentlich live einfach alles geguckt, was so ging, freien Training, so ein bisschen real life. Gut, Baku hatte ich heute eine kleine Verzögerung drin, da war ich quasi eine halbe Stunde hinterher, wollte dann aber nichts überspringen, das heißt, da war ich dann eine halbe Stunde nach allen anderen fertig, hab dann halt mal kurz nicht ins WhatsApp oder auf Instagram geguckt, dann ging das auch. Ja, aber sonst relativ normal bei mir und ja, wie sah es bei dir aus?
Ja, Monza, die Sessions auch ganz normal vom TV verfolgt und bei Baku, ja, musste ich ein bisschen bedauern, dass ich da nicht alles so mitbekommen habe, bis auf das Rennen, weil es gab ja sehr viel Action, wie ich dann im Nachhinein mitbekommen habe, habe das Qualifying dann über die Highlights geschaut, wodurch natürlich das Qualifying wesentlich kürzer war, als für die, die eben live geschaut haben, aufgrund einiger Unterbrechungen. Ja, da kommen wir später noch zu und ja, wie angekündigt, gehen wir auch direkt rein, erstmal in unserem kurzen Monster-Rückblick und ja, wir wollen gar nicht großes Ergebnis abarbeiten, sondern erstmal ein großes Thema aufarbeiten und zwar, ja, McLaren war es eben so, dass, ja, Lando einen nicht ganz so guten Boxenstopp hatte und dadurch hinter Piastri auf die Strecke zurückgekommen ist und wir wissen ja, aktuell führt Piastri vor Norris in der Fahrerweltmeisterschaft. Ja, Norris war allerdings in Monza vor Piastri, nur eben nach dem Boxenstopp dann dieses Chaos und dann gab es die, ja, den berühmten Boxenfunk eben, dass Piastri Norris vorbeilassen sollte und dann wird quasi erst gekämpft. Und ja, wie war dein Eindruck live im Rennen, als du das mitbekommen hast?
Ja, also sehr, sehr zwiegespalten, weil ich natürlich als Norris-Fan so aus reiner Sympathie natürlich das gut fand erstmal, aber andererseits, also weiß ich nicht, also das ist schon sehr, sehr kurios. Das gehört halt zum Racing dazu. Ich meine, keine Ahnung, das ist auch was dann auch Julian Palmer, glaube ich, oder David Coulthard, ich weiß nicht, einer von den Kommentatoren bei F1 TV dann gesagt hat, wenn das jetzt das letzte Rennen der WM wäre und es würde um den Titel gehen, die haben beide gleich viele Punkte, es wäre das letzte Rennen, so, dann würde McLaren ja wahrscheinlich das nicht von Piastri verlangen. Hoffe ich jetzt mal für sie, weil das wäre ja ganz, ganz komisch.
Ja,
jetzt verlangen sie es, so, wo ist dann jetzt der Cut-Off-Punkt, ab welchem Rennen sie es nicht mehr verlangen? Also, Das ist so, damit haben die sich wieder selbst ein Ei gelegt, weil jetzt haben die das halt einmal verlangt, aber natürlich, wenn es am Ende um die WM geht, ist ganz klar, dass sie es nicht mehr verlangen können. Und jetzt sind die halt in dieser Zwickmühle, bis wie weit machen wir das noch so und ab wann nicht mehr? Oder wollen die es wirklich bis zum Ende machen? Aber dann sage ich, kein Fahrer der Welt würde einen Titel dann herschenken. So, das wäre auch Quatsch. Ja. Also dann muss denen ja klar sein, dass das nicht mehr funktioniert. Also da haben die sich wieder in eine Situation gebracht, die ich nicht verstehe. So, also ja, es ist, also, ja.
Also ich sag mal so, natürlich muss man betrachten, dass wenn der Boxenstopp normal verlaufen wäre, Lando vor Piastri auf der Strecke zurück gewesen wäre. Aber man muss natürlich auch sagen, ein Boxenstopp gehört halt nun mal auch ganz normal zum Rennen dazu. Der kann immer schief gehen. Was wäre jetzt gewesen beispielsweise, wäre der von Piastri nicht gut gelaufen vorher? Dann hätte man ja Norris ja auch nicht langsamer machen lassen oder sonst wie. Das gehört dann eben zum Rennen dazu. Ne? Und in dem Fall ja, hat man den Fehler auf seine Kappe genommen, das Team eben, und hat gesagt, ja hier Lando, wir haben dir jetzt P2 versaut, du bekommst ihn wieder zurück durch unseren Fehler, aber ich sag auch an Piastris Stelle, das fand ich auch einen feinen Zug von ihm, dass er da einfach mitspielt, denn da gibt's ja auch einige andere Fahrer im Grid, die das so nicht gemacht hätten. Beispielsweise gab's ja auch ein Interview mit Max Verstappen, wo er auch explizit danach gefragt wurde und der auch ganz klar gesagt hat, er hätte es eben nicht gemacht, er hätte seinen Teamkollegen da nicht vorbeigelassen. Und ja, auch während des Rennens am Boxenfunk hat er sich auch schon ein bisschen darüber amüsiert, dass jetzt Lando plötzlich wieder Zweiter ist, wegen einem schlechten Boxenstopp vorbeigelassen wurde. Und ja, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten bei dem ganzen McLaren, auch schon letztes Jahr mit den Papaya Rules, was sie da hatten, wo sie nicht ganz so klug aussahen. Ich finde, diese ist deutlich besser geworden. Aber dennoch gibt's halt solche Situationen, wo man dann halt, wie gesagt, ein Boxstopp gehört dazu, den einen oder anderen Fahrer nicht unbedingt bevorzugen sollte. Und wie du auch gesagt hast, wo ist dann irgendwann der Cut? Wann macht man es dann nicht mehr? Und letzten Endes könnte das Ergebnis ja jetzt auch über die WM entscheiden, ne?
Ja klar,
und
natürlich.
Deswegen ist das alles ja ein bisschen schwierig, so ein bisschen typisch das Bild, was man manchmal von McLaren hatte vor der Saison. Aber ja, jetzt ist es so, wir als Lando-Fans nehmen das natürlich gerne mit, aber können natürlich auch die Kritik daran nachvollziehen, ja, und in dem Sinne denke ich, sind wir uns da relativ einig.
Ja, denke auch.
Und gehen jetzt auch direkt rein in unsere Awards von Monza. Und ja, wir haben vorher nochmal drüber gesprochen, ob dann das McLaren-Thema nochmal bei den Awards drankommt. Deswegen wissen wir ja beide voneinander schon, was wir wählen, aber wir gehen dennoch rein. Wir haben natürlich verschiedene. Nee, Quatsch, beim Platin Award haben wir nämlich dieselbe Wahl getroffen.
Das ist auch meiner Meinung nach die einzig offensichtliche Wahl in Monza.
Ja, Max Verstappen.
Genau.
Mit dem Platin Award, weil das war einfach eine Machtdemonstration, die ich vorher so auch nicht unbedingt erwartet habe.
Nee.
Und das, ja, das war einfach der Max im Red Bull gefühlt aus einem Weltmeisterjahr. Aber er hat einfach, ja, wieder deutlich mehr gezeigt und es war ja wirklich nicht mal im Ansatz irgendeine Chance da, dass jemand ihm Platz 1 hätte streitig machen können, so schnell wie er einfach unterwegs war. Und ja, ziehe ich meinen Hut vor der Leistung von Max. Und ja, also sensationell einfach.
Ja, genau, gibt's eigentlich nichts hinzuzufügen. Waren ja dann am Ende auch was fast 20 Sekunden oder so Abstand. Ja, also krass. Habe ich auch so nicht unbedingt kommen sehen. Ja, absolut verdienter Platin Award. Genau, und Fluppen, da war es ein bisschen schwieriger für uns beide so ein bisschen, ne?
Ja.
Das zu finden, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich habe aufgrund einfach des schlechten Ergebnisses dann am Ende Aston Martin genommen. Ich meine, Fernando Alonso als Fahrer konnte jetzt nicht so für seinen Defekt. Aber am Ende ist das Team halt auch natürlich für die Autos verantwortlich. Und ja, am Ende steht hier einmal der 18. Platz, damit der Letzte, der ins Ziel gekommen ist, und einmal not classified.
Ja.
Ja, deswegen ist für mich Aston Martin overall als Team, die Fluppe bekommen an dem Wochenende.
Mein Lance war sehr lange draußen geblieben, man hofft dann natürlich auf irgendwas und dann hätte es ja auch theoretisch gut gehen können, aber ja, wie du sagst, sportliche Ausbeute, ne, die schlechteste, möglichste, und von daher kann ich das nachvollziehen. Ja, und meine Wahl war natürlich auch ein bisschen schwierig und ich bin tatsächlich dabei Red Bull geblieben, nämlich bei Yuki Tsunoda. Muss allerdings sagen, Qualifying mit Q3 war gut von Yuki. Dafür gibt's Lob. Ja, was jetzt zur Fluppe führt, ist dann doch irgendwie, finde ich, die Enttäuschung, gerade wenn man sieht, das hat das Sky ein Interview mit Dr. Helmut Marko vor dem Rennen, was er speziell von Yuki erwartet, und er hat so sinngemäß gesagt, ja, haben eine ganz gute Ausgangsposition und sollte noch so 1, 2, 3 Positionen nach vorne gehen von Yuki, dass man das erwartet. Und ja, wenn man dann halt das Rennen so sieht, ist dann Yuki doch, na, relativ klar abgefallen, ist am Ende 13, das gab eben keine Punkte, und einfach aufgrund dessen bekommt Yuki von mir die Fluppe, ohne dass ich jetzt sagen muss, das war jetzt ein grottenschlechtes Rennen, aber ja, enttäuschend in dem Sinne.
Jo.
Sind wir durch mit Monza? Und ja, genau. Da das Kapitel noch nicht lange ist, gehen wir auch direkt jetzt rein in Baku, wo es, ja, jetzt gehe ich erstmal auf den Qualifying-Tab, damit ich wieder die Baku-Ergebnisse hier stehen habe. Aber ja, Baku, man könnte fast sagen, wieder altes Spiel mit einem Sieg von Max Verstappen, auch wenn das dieses Jahr nicht ganz so häufig der Fall war. Aber jetzt, ja, ein Sieg direkt nach Monza, wieder starkes Ergebnis. Gehen wir erstmal hier direkt auch rein, würde ich sagen, in Red Bull. Und ja, Quali-Pole, Rennsieg, das Ganze wieder sehr solide nach Hause gefahren, wie ich finde, auch ungefährdet. Klar, muss natürlich auch betrachten, wer längere Zeit hinter ihm war. Aber trotzdem hat Max das super cool nach Hause gebracht und wieder die volle Punktzahl. Also da überlegt man fast so ein bisschen, auch aufgrund anderer Ergebnisse, ob er da nicht doch nochmal oben mitspielen kann.
Ja, ja, es ist so ein bisschen, Andreas Deller hat jetzt auch in einem Interview gesagt, dass er auf jeden Fall Angst hatte vor Max, also Angst jetzt so im Sinne von, dass er denen noch gefährlich werden kann. Ja, so ganz, man muss das dann immer im Kontext sehen, das waren natürlich jetzt zwei Strecken mit sehr, sehr, sehr großer Höchstgeschwindigkeit und so, da scheint der Red Bull gut zu gehen. Als nächstes haben wir Singapur. Ich sag mal, wenn Max da jetzt auch was von der Führung der McLaren-Fahrer abknabbern kann in Singapur, dann okay, dann sage ich, okay, jetzt kann alles passieren, jetzt haben wir einen Fight noch bis zum Ende der Saison, weil Singapur ja ins andere Extrem geht. Deswegen erstmal abwarten, die Streckenlayouts haben halt jetzt gut zueinander gepasst mit dem Highspeed. Ja, und dann ist halt auch so dieses Ding, was halt der ganz, ganz große Vorteil von Max Verstappen ist, gerade jetzt, wo er nicht mehr das schnellste Auto hat, ist, dass sobald es so drunter und drüber geht, wieder am Quali, schwere Bedingungen und so, der Mann macht einfach keine Fehler. Der ist eine Maschine, ne? Da kann's regnen, stürmen, keine Ahnung. Die Wind war in Baku ja ein großes Ding, dann hat's kurz geregnet. Das am Ende kannst du darauf wetten, dass wenn irgendwie ganz schwierige Bedingungen sind, dass dann am Ende Max Verstappen vorne stehen wird. So, es ist absolut verrückt. Weil normalerweise wirft das ja alles so ein bisschen durcheinander und auch die Fahrer, die sonst vorne sind mit den schnellsten Autos oder an sich, die machen halt mal Fehler, aber an Max Verstappen ist er einfach ein Tier. Ja, und das ist halt so ein bisschen, ne, man hat das letztes Jahr ja auch in Sao Paulo gesehen. Wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Das Ding ist halt mit Katar, Abu Dhabi, hat man so Rennen, wo man das Wetter leicht voraussagen kann, da wird sowas nicht passieren. Ich meine, in Singapur ist jetzt, haben wir auch schon Regenrennen gesehen, und wenn es da regnet, regnet es richtig. Brasilien ist noch auf dem Kalender, das ist auch immer gut für ein Regenrennen. So. Also mal gucken, was da noch kommt. Aber ja, Baku jetzt war für Max Verstappen und auch für Red Bull als Team, um das mal auch vorne wegzunehmen, ein sehr, sehr gutes Wochenende.
Definitiv, denn jetzt kommen wir zur Fluppe von eben, zu Yuki. Und der hat in Baku tatsächlich eine durchaus beachtliche Leistung gezeigt. Man muss ja auch immer sehen, was war für den zweiten Fahrer zuletzt im Red Bull möglich. Und hier jetzt erstmal P6 im Qualifying und am Ende dann auch P6 im Rennen. Und wie ich finde, hat er da gut mit der Musik mitgespielt. Jetzt sieht's natürlich erstmal ein bisschen blöd aus. Klar, ein Racing Bull ist da vor ihm auf Platz 5. Was aber auch daran liegt, dass beispielsweise ein Liam Lawson stark gefahren ist einfach.
Ja, aber man muss ja, also, aber ein McLaren ist hinter ihm auf P7, ne? Also richtig. Kann man ja auch umdrehen.
Natürlich, so sieht's nämlich aus, ne? Und deswegen finde ich hier, also von Yuki das beste Red Bull-Wochenende.
Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich absolut genauso. Im Qualifying mit den schweren Bedingungen einen sechsten Platz. Im Rennen auch schön gefightet. War ja an Lawson auch am Ende dran. Also war jetzt auch nicht so, dass du sagst, oh, Lawson war da um Längen besser, sondern die waren nahezu gleich auf. Ne? Am Ende hatte Lawson halt das bessere Qualifying, die bessere Ausgangsposition und das hat ihm dann am Ende geholfen. Aber Yuki hält Lando hinter sich am Ende, auch nicht ohne. Ja, starkes Wochenende einfach, muss man so sagen.
Deswegen muss man wirklich sagen, Red Bull endlich mal mit zwei guten Fahrern unterwegs. Und ja, wir gehen direkt weiter von den Teams und sind hier auch schon bei Mercedes angelangt. Mit Platz 2 und 4, George Russell auf der 2, Kimi Antonelli auf der 4 gestartet, beide von 4 und 5. Da sogar Antonelli vor Russell. Und da gab es am Anfang direkt eine interessante Szene, wo Antonelli sich, ja, ich sag mal, erst innen behauptet und dann Russell so ein bisschen nach außen drängt, wo Russell dann auch ein bisschen verärgert war in der Szene. Jetzt natürlich kein Incident oder so, ne? Das ist Racing. Aber ja, gut, da wollte Antonelli dann halt zeigen, ich bin der Rookie, ich lasse den trotzdem den Russell hier nicht vorbei. Hätte schief gehen können, dann hätte jeder was gesagt, aber ich finde.
Würde ich widersprechen.
Okay.
Also auch die Kommentatoren bei F1 TV, also da war außen Platz für ein Auto. Russell hätte ganz bequem noch neben ihm fahren können. Also Antonelli hat da genug Platz gelassen. Das ist also, ich habe mir das dann auch in der Wiederholung angeguckt so. Also das war nicht wild, gar nichts. Das war einfach, Russell hat erwartet, dass da kein Platz ist und ist deshalb von der Strecke gefahren. Aber da war über eine Autobreite Platz zwischen der Barriere und Antonelli. Der hat Russell ganz, ganz bequem noch dazwischen gepasst.
Ja, also, so, das, also es war ja, wie gesagt, ne, es war, finde ich, so dieses Zeigen, ich lasse dich hier nicht vorbei. Aber es war jetzt auch kein Abdrängen in dem Sinne, das stimmt schon.
Nö, aber also, ja, also ich fand's eigentlich, hat er ihm die Tür offen gelassen. Ja. Das war gar nicht so, ich lasse dich nicht vorbei. Also eigentlich war da Platz. So, das ist viel, also man kann halt nicht einfach erwarten, dass da Platz ist, weil wenn dann doch keiner da ist, hängst du in der Bande. Aber ja, ich fand, also das war ja auch nie unter Investigation oder irgendwas. Ja, aber nö, also von daher fand ich eigentlich, war nicht der Rede wert, hat Russell dann mal wieder, muss man ja auch sagen, ein bisschen mehr draus gemacht, als es war. Das macht er ja öfter mal am Funk.
Ist, ja, er macht schon viel Drama oft auch am Funk, ja.
Ja, aber aber an sich auch von beiden Fahrern, ne, auch für Kimi wichtig, dass er jetzt mal wieder ein gutes Ergebnis einfährt. Ne? Der stand ja jetzt auch viel in der Kritik, hat er jetzt dann doch auch mit Ausfällen zu kämpfen gehabt, in Sandford ja auch die Strafe. Der hat das gebraucht, glaube ich, so. Der vierte Platz, ein Podium wäre natürlich noch schöner gewesen, klar.
Ja.
Aber auch der vierte Platz, ich meine, er stand einmal in seiner Karriere jetzt auf dem Podium, damit ist der vierte Platz dann sein zweitbestes Resultat. Ich glaube, das war wichtig für ihn und George Russell hat es dann mal wieder irgendwie, wie so auch am Anfang der Saison, irgendwie wieder aufs Podium geschafft, ne?
Ja, der ist tatsächlich so ein bisschen underrated, ne, die ganze Zeit. Ja. Er holt immer diese Ergebnisse für Mercedes raus, auch oft auf dem Podium dann, wo man eigentlich denkt, okay, doch jetzt wieder George Russell, also deswegen, also ich finde, er fährt eine gute Saison. Öfters diese Ausreißer nach oben und von daher, ja, hat sich dann auch fahrerisch so zurückgekämpft, dass er dann eben auf Platz 2 landet, ne? Also von daher.
Ja, ja, und ist auch in der Fahrer-WM, ne, ist er Platz 4 mit Abstand zu den Ferrari-Fahrern und er ist auch damit dann der Grund, dass Mercedes jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade auf Platz 2 in der Konstrukteurswertung vor Ferrari ist.
Ja. Ja, und dann mit Platz 2 und 4, zwei starken Fahrern, kann man drauf aufbauen, denke ich, ne?
Ja.
Also mich freut es auch für Kimi, von daher sehr, sehr wichtig, dieses Erfolgserlebnis. Und ja, auch ein wichtiges Erfolgserlebnis kommt jetzt. Allerdings müssen wir einen kurzen Moment quasi zurückspulen zu unserer Saison-Vorschau, wo wir ein paar Hot-Takes erzählt haben. Und da hören wir mal ganz kurz rein, was wir denn da zum Thema Williams und Carlos Sainz gesagt haben.
Erstmal das Fahrerduell gewinnt Sainz für mich. Und ich werde auch direkt den Hot-Take nachliefern. Oh, okay. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Hot Take. Und ich sage, dass Sainz ein Podium holen wird.
Ein Podium im Williams. Das ist, ja, okay. Das ist wirklich ein Hot Take.
Und dann würde ich sagen, erstmal eine Prediction vom Fahrerduell. Ja, da sieht es eher schlecht aus. Aber der Hot Take ist mir gelungen.
Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem. Ja, keine Ahnung, wie du das voraussehen konntest. Also das Ding ist, ich hätte auch vor dem Baku-Wochenende hätte ich noch gesagt, du bist verrückt, sowas zu behaupten. Ne? Aber ja, hast recht gehabt, Carlos Sainz auf dem Podium, auch auf einem wohlverdienten Podium. Ne? Also da
absolut
nicht mit irgendwie Glück und sonst was, sondern absolut verdient, fahrerische Leistung.
Den Startplatz hat er sich geholt durch Leistung und das Ganze dann sehr gut behauptet durch Leistung. Und von daher ist das für mich so der Science-Erfolg, den er vielleicht gebraucht hat. Ich muss allerdings dazu sagen, da hatte ich auch lustigerweise letzte Woche mit einem Kumpel drüber gesprochen, was das Thema Science betrifft, wo wir auch ja darüber geredet haben, dass es doch eher enttäuschend ist, gerade was die Punkteausbeute geht. Zuletzt immer auch wieder diese Szenen, ja, mit Lawson in Zandvoort, mit Olli Berman in Monza, wo er auch, glaube ich, eine Strafe für bekommen hat. Oder in Zandvoort eine bekommen hat, in Monza bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
In Monza hat Berman die bekommen und in Zandvoort hat er eine bekommen, die dann zurückgenommen wurde. Aber
stimmt, aber in Monza fand ich das schon eigentlich komisch mit der Strafe, dass die für Berman.
Fand ich wieder, auch.
Na? Und ja, Sainz immer in sowas involviert und da hatte ich ja gesagt, ja, mich erinnert das Ganze so ein bisschen damals an Ricardo bei McLaren, der sich dann Norris oft geschlagen geben musste und dann, wo man dachte, er hätte mit Monza, wo er gewonnen hat, diesen Moment, der ihn jetzt quasi, wo jetzt die Wende kommt. Und ich sage jetzt, auch wenn das bei Sainz ein richtig gutes Ergebnis war, dass wir eine ähnliche Story erleben und ich dennoch glaube, dass jetzt Albon nach wie vor der bessere Fahrer bleibt bei Williams. Aber trotzdem würde es mich natürlich freuen, wenn es anders kommt, wenn das jetzt für Sainz der Wendepunkt ist. Ne? Aber mal gucken, ob es so eine Art Parallele gibt zu Ricardo damals bei McLaren, bei Sainz. Ja, sehr, sehr interessant das Ganze. Aber hier, unabhängig davon, was kommen wird, absolut verdientes Podium. Hat mich riesig gefreut, das Ganze. Und ja, schön, dass er irgendwie dieses Podium holt. Und jetzt eine kleine Quizfrage an dich, Marc.
Okay.
Wann hat denn das letzte Mal ein Williams-Fahrer Platz 3 geholt?
Letzte Mal ein Williams-Fahrer Platz 3?
Ich könnte die Frage jetzt sogar ausweiten, aber das würde schon mehr verraten.
Okay, also du meinst wirklich Platz 3, war in diesem Spa-Rennen, was nur halbe Punkte gab, weil es nie zum Rennen kam, da war Dings George Russell noch im Williams, aber der war auf der 2, oder? Oder war der da auf der 3?
Ich meine auf der 3, sagen wir mal Podium, weil ich tatsächlich nicht ganz sicher bin, wo Russell gelandet ist. 2 oder 3, aber auf jeden Fall hat er einen Podiumsplatz. Ne?
Genau, das müsste das letzte gewesen sein.
Genau, und wenn wir jetzt von einem Rennen reden, was beendet wurde.
Also, was ein wirkliches Rennen war. Dass da ein Williams auf dem Podium war, hätte ich vielleicht gesagt, jetzt muss ich überlegen, wenn man das Lance Stroll Podium in Baku.
Tatsächlich.
War das Williams noch
richtig,
die Zeit?
Ja.
Wo er da gegen Bottas auf der Zielgerade den zweiten Platz gerade so noch verloren hat.
Stimmt,
ne? Ja. Ich war mir gar nicht sicher, ob er da schon bei damals Racing Point oder war das damals noch Force India? Nee, Racing Point glaube ich schon, aber.
Ja.
Aber da war er noch
bei
Williams.
Ja, und hat man gar nicht so auf dem Schirm. Aber Stroll mit einem Podium auch für Williams schon stark. Und in diese Riege darf sich jetzt auch Carlos Sainz einfügen. Und wir müssen allerdings noch ganz kurz über seinen Teamkollegen sprechen, nämlich Alex Albon. Gut, Qualifying war für ihn dann relativ schnell vorbei. Ne?
Ja.
Hat auch direkt am Funk sich quasi entschuldigt für den Fehler. Ne? Hat er gerade für gestanden. Passiert ist ja einigen passiert.
Ja, genau.
Im Qualifying, ne? Muss man wirklich sagen. Also, ich weiß gar nicht, was, 7 gelbe, rote Flaggen oder was es gab.
6.
6 rote Flaggen, ja. Und schon sehr viel passiert. Und ja, im Rennen dann am Ende Alex Albon mit Platz 13, hatte auch noch eine 10-Sekunden-Strafe bekommen für diese Kollision da mit Colapinto. Ja, für ihn nicht ganz so das glückliche Wochenende. Ist natürlich schade für ihn, dass er nicht der Fahrer ist mit dem Podium.
Ja, ne, die Tendenz der Saison hätte eigentlich so, also wenn ich jetzt vorher gewusst hätte, einer der Williams-Fahrer landet auf dem Podium, hätte ich mein Geld auf Albon gesetzt, so wie wahrscheinlich die meisten. Ja, aber er echt kein gutes Wochenende erwischt, ne? Fahrerfehler im Qualifying, dann auch die Strafe muss er auch ganz klar auf seine Kappe nehmen. Da hat Colapinto nichts falsch gemacht, da war er einfach zu übermotiviert an einer Stelle, wo man auch normal nicht so überholt und dann, ja, da so ein bisschen seine Vorderachse da reinstecken, sage ich jetzt mal. Also da war er ja gar nicht überhaupt neben dem Auto. Deshalb auch berechtigte Strafe. Gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen zu. Ja, war wirklich einfach nicht sein Wochenende. Ne? Und ja, aber ich denke mal, gerade auch, wenn man sich so die Leistungskurve der Saison ansieht, kann er sich für Carlos Sainz freuen. Auch ehrlich freuen, schätze ich jetzt mal, weil so schätze ich Alex einfach ein. Und dann geht Williams ja trotzdem mit einem sehr erfreulichen Wochenende nach Hause, auch wenn es für ihn persönlich jetzt nicht so lief.
Das stimmt, denke ich auch. Wird man im Großen und Ganzen sehr happy sein. Und ja, auch in der Fahrerwertung geht es ja jetzt für Sainz auch eine ganze Ecke nach vorne.
Das stimmt, ja.
Da waren diese Punkte sehr, sehr wichtig für ihn. Und gehen wir mal im Klassement weiter durch. Und ja, auch ein Team, was man so früh auch nicht unbedingt immer erwartet. Zuletzt natürlich der Erfolg von Isaac Hadjar in Zandvoort, wo man viel drüber geredet hat. Ja, und hier redet man, denke ich, sehr, sehr positiv über Liam Lawson auf Platz 5 im Rennen und Platz 3 im Qualifying. Ja, auch bockstarke Leistung. War natürlich auch wieder ein Statement von ihm, haben ja schon oft geredet, der hat seine Form wieder gefunden, fährt mittlerweile wirklich eine sehr, sehr gute Saison, bis auf diese schwierige Anfangsphase, ja, muss ich sagen, also Liam Lawson, von dir den höchsten Respekt, hat sich nicht unterkriegen lassen, hier starkes Ergebnis und Teamkollege Hadjar dennoch noch einen Punkt geholt mit Platz 10. Davon vielleicht auch, muss man auch erwähnen. Von daher, beide in den Punkten ist sehr, sehr schön für die Racing Bulls und auch im Qualifying Hadjar auf der 8, was ja auch ein gutes Ergebnis ist. Und ja, muss man sagen, ne? Gelungenes Wochenende für den Red Bull Kosmos.
Ja, das stimmt, ne? Ich weiß gar nicht, wann hatte man das letzte Mal, dass alle vier Red Bull Fahrer.
Das ist, ja, ne? Das müsste man mal herausfinden.
Ja,
also, liefern wir nächstes Mal nach. Sehr, sehr interessant.
Ich glaube, da können wir ganz schön zurückgehen. Ne? Na gut, vielleicht so die Saison, wo Perez noch relativ stark auch war, dass da dann auch die damals noch Alpha Tauri, also das könnte schon passiert sein, aber weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall, also ich habe es nicht im Kopf, wann das letzte Mal passiert ist. Ja, doch. Sehr, sehr stark, ne? Hadjar hatte im Qualifying da den einen Fehler, wo er sich auch sehr drüber geärgert hat, aus der letzten Kurve raus, was einem dann in Baku natürlich die ganze Gerade quasi versaut und dann verliert man einfach Zeit und Zeit und Zeit und kann ihn nicht wieder reinholen, weil halt keine Kurven mehr kommen. Deswegen ist diese letzte Kurve in Baku ja eigentlich so die wichtigste. Ja, aber genau an sich, ich meine, Hadjar hat ein paar Fehler an dem Wochenende, holt am Ende trotzdem noch einen Punkt. Liam Lawson hat ein sehr, sehr gelungenes Wochenende. Ja, also wirklich rundum gut für alles, was Red Bull zu Red Bull Bezug hat quasi an dem Wochenende.
Ja, und wie bekannt geht es ja immer um die Top 5 Teams am Anfang und tatsächlich packen wir jetzt noch McLaren da rein.
Als fünftes Team, auch selten.
Und ja, wo wollen wir da anfangen? Erstmal, ich gehe nochmal ganz kurz ins Qualifying. Ja, Piastri in Q3 den Unfall gehabt, konnte keine gezeitete Runde dann fahren. Natürlich sehr unglücklich. denkt man natürlich direkt, okay, das ist die Chance für Lando, wenn der jetzt eine Pole holt, ne, oder Platz 2, ist das eine große Chance für wesentlich mehr Punkte gegen Oscar Piastri. Ist dann doch ein relativ enttäuschender 7. Platz geworden für Lando im Qualifying. Klar, da ist er nicht mit zufrieden. Dann geht man ins Rennen. Piastri, erst mit einem Frühstart und dann in die Mauer rein. Und dann dachte man natürlich, okay, jetzt nochmal diese Chance für Lando, natürlich einen großen Gewinn an Punkten gegenüber Piastri zu holen. Und ja, wie ich finde, hat sich das alles dann sehr, sehr schwierig gestaltet für Lando. Am Ende dann Platz 7 rausgekommen. Muss natürlich sagen, in Baku mit den DRS-Zügen dann, wenn der Vordermann auch sehr oft DRS hat, in dem Fall dann gerade am Ende Yuki vor ihm, der das DRS von Lawson hatte. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man da jetzt unnötiges Risiko eingeht, auch die Mauer touchiert, ausscheidet, bist du auch hinterher der Depp, ne?
Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen, also in der Quali Runde bei Lando dachte ich noch so, da ist er vielleicht ein bisschen zu sehr auf Nummer sicher gegangen, weil am Ende, also jetzt mal blöd gesagt, was hat es ihm genutzt? Er war jetzt 7., wenn er jetzt voll Risiko gegangen wäre, selbst wenn er ausscheidet, wird halt 8. Ja. Ne? Also richtig, Qualifying, ja. da hätte ich noch gedacht, komm, da kann man mal ein bisschen mehr auf eine Karte setzen. Rennen, okay, das ist wieder was anderes, ne, weil da geht's ja dann wirklich um die Punkte. Aber wie gesagt, Qualifying, im schlimmsten Fall wäre 8. geworden, nachdem Piastri in die Mauer ist.
Ja. Leclerc war ja auch schon draußen zu dem Zeitpunkt.
Genau, ja. Leclerc war schon auf dem 10. Platz sicher, Piastri schon auf dem 9. Wenn du dann halt so eine behutsame Runde, nenne ich es jetzt mal. Das ist natürlich alles, niemand fährt da behutsam. Es ist immer noch Formel 1 und alle sind nah am Limit. Aber Lando hat so ein bisschen so gewirkt, als ob er dachte, jetzt nicht ausscheiden, irgendwie eine Runde dahin, vielleicht nicht auf die Pole, aber dann starte ich wenigstens auf Platz 3 oder 4 oder sowas. Und ja, alle anderen Fahrer, ne, also dass jetzt die V-Carbs nicht sagen, hey, ich mache eine behutsame Runde, die gehen natürlich auf alles und Carlos Sainz auch und dann sind die natürlich alle schneller, bis auf Hedger, der aber auch nur langsamer war, weil er da einen Fehler hatte. So, deswegen, da habe ich schon gedacht, da war mehr drin. Rennen, ja, weiß ich nicht, da war irgendwie so die Pace, so, also da waren jetzt auch keine Situationen, wo ich sage so, ach Lando, jetzt halt doch da mal rein, richtig, sondern ja. Er war da nie wirklich in der Position, ne, er hat ja dann auch ein, zwei Überholmanöver gezeigt auf der Strecke, war eigentlich erschreckend, wie wenig der Windschatten auf dieser langen Geraden gebracht hat. Das hatte Alex Albon auch in einem Interview nach einem freien Training schon gesagt, weil er im freien Training mal so probiert hatte, mal Windschatten hinter jemandem her und so. Und dann hat er auch gesagt, das hat ihn fasziniert, wie wenig das irgendwie bringt. Und war für alle nicht so ganz ersichtlich, warum. Hat sich dann im Rennen ja auch bewahrheitet. Ja. Wenig Überholmanöver auf der Geraden, wo wir ja sonst relativ viele Überholmanöver immer haben. Aber es ist natürlich für McLaren rundum miserables Wochenende, ne? Also sie hätten die Konstrukteursmeisterschaft eintüten können und das war auch eigentlich, also hätte ja jeder auch Geld drauf gewettet, dass das an dem Wochenende passiert. Ist jetzt nicht passiert. Und ich meine, Piastri wirklich mit einem Triple-Fehler. Also es waren ja auch alles seine Fehler. Das ist ja, da kannst du jetzt auch nicht mal sagen, hey, okay, technischer Defekt, wie bei Lando jetzt in Sandford oder so, sondern Piastri baut einen Crash wegen einem Fahrfehler im Qualifying, dann macht er einen Frühstart, hat dann Anti-Stall, wird 20. Will dann in der ersten Runde wahrscheinlich viel zu viel, er bremst auch, in der Wiederholung habe ich es mir angeschaut, er bremst auch viel zu spät, dann hat er noch ein Lockup vorne links und das war ja dann auch nicht knapp oder so. Ja. Also der ist ja nicht so ein bisschen an der Mauer hängen geblieben, der ist ja voll reingerauscht. Also untypisch, sehr, sehr untypisch fand ich von ihm, das ganze Wochenende.
Und ich finde, Glück für ihn, denn er hatte auch die Hände noch am Lenkrad. Da hätte ja auch noch was passieren können bezüglich Verletzungen, hat es ja öfters gegeben in der Formel 1. Also, weil das wäre dann, würde er jetzt ausfallen, ein paar Rennen wegen einer Verletzung, wäre das für Norris ja wirklich die Einladung zum Weltmeistertitel. Ne, von daher hat man aber noch nichts gehört, sei ja, weil man hat ihn ja dann auch gesehen, wie er ins Fahrerlager zurückgelaufen ist am Ende. Und von daher ist da zum Glück nichts für ihn passiert. Zu Lando nochmal ganz kurz, was auch, da fand ich es ein bisschen schwach, er hat den Safety Car Restart so ein bisschen verdattelt. Oh ja, stimmt.
Na? Ein bisschen ist gut.
Da war ja eine riesen Lücke zwischen ihm und dem Vordermann. Also, komplett eingeschlafen. Da hat er wirklich gepennt. Ne? Also das ist dann wirklich, das war so ein bisschen Eigenverschulden, deswegen.
Ja, das darf aber nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren.
Einfach eine große Chance dann doch am Ende ein bisschen liegen lassen oder zu viel liegen lassen, aber auch im Qualifying, wie du es richtig gesagt hast, eine große Chance einfach verpasst. Ja, und in dem Sinne sind wir erstmal durch mit den Top 5 Teams und ja, im nächsten Kapitel geht's dann direkt wieder weiter mit den Bottom 5.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Kapitel 2 unserer heutigen Folge zum Baku-Wochenende. Und wir gehen direkt wieder weiter im Klassement bzw. in den Rennergebnissen und sind jetzt angelangt beim nächsten Team, die Scuderia Ferrari. Und immer noch in den Punkten, muss man dazu sagen, mit Platz 8 und 9, Lewis Hamilton vor Charles Leclerc. Und ja, also Platz 8 und 9 für Ferrari. Wo packen wir das hin?
Boah, ich
das kann ja nie der Anspruch eigentlich sein, so ehrlich muss man sein.
Ich würde sagen, unter enttäuschend.
Ja, ne, so. Da hat man sich schon mehr vorgestellt. Gut, man muss natürlich sagen, im Qualifying dann Lewis in Q2 ausgeschieden. Leclerc konnte dann den Unfall gehabt, konnte keine schnelle Runde mehr fahren in Q3, so mit Platz 10 gestartet. Ja, ist dann natürlich nicht die beste Ausgangsposition. So gesehen hat jeder Position gut gemacht. Lewis dann sogar von 12 auf 8 gefahren. Das kann man noch positiv herausheben. Ja, gut, ich finde jetzt auch nicht, dass nach vorne viel mehr möglich war.
Ja, das stimmt.
Aber trotzdem, ja. Es ist halt ja dennoch eine Enttäuschung, muss man überlegen. Wäre jetzt Piastri noch ins Ziel gekommen, wäre man 9. und 10. Ne? Also von daher ist es leider nicht das, was Ferrari sehen will. Und du hast ja auch bei Mercedes schon angesprochen, was die Konstrukteurswertung angeht, hat im Moment Mercedes die Nase vorn.
Ja, genau. Das ist für Ferrari doppelt bitter. Nicht nur, dass es selbst mal wieder, muss man leider sagen, nicht so lief, sondern dass für Mercedes ja auch ein echt gutes Wochenende war. Mhm. Und man muss ja in der Konstrukteursmeisterschaft auch nach hinten immer noch gucken. Red Bull ist auch nur 14 Punkte hinter Ferrari. Und ja, für Red Bull war das ja auch ein gutes Wochenende. Also es ist irgendwie, ja, bei Ferrari, es läuft nicht so. Es war irgendwie, im Qualifying dachte man noch so, oh, Charles Leclerc kann vielleicht um die Pole mitfahren, ne? Und dann der Crash natürlich auch absolut zum falschen Zeitpunkt. Im Rennen lief dann irgendwie nicht viel. Ich meine, Charles Leclerc hat dann Lando auf der Strecke mal überholt gehabt, aber dann war Lando am Ende doch wieder vor ihm. Dann haben die Ferraris die Plätze getauscht.
Ja, Leclerc war nach dem Boxenstopp, kam auch überhaupt nicht zurecht in den ersten.
Genau, Rennen. Ja. Ja, das war schon auffällig. Und er kam auch an sich in dem Stint nicht so richtig gut klar. Und dann haben sie die Plätze getauscht. Und was ich am Ende mich dann gefragt hatte, weil eigentlich war Lewis Hamilton ja an Lando auch dran am Ende, ne? Und der ist dann auf der Geraden langsamer geworden bei der Zieleinfahrt.
Stimmt, dass die nochmal tauschen quasi.
Ja, also ich weiß es jetzt nicht, ob das geplant war, dass sie wieder zurücktauschen. Wäre ja eigentlich sinnvoll gewesen, so, weil, weißt du, du tauscht Plätze. Lewis Hamilton hat versucht anzugreifen, hat es nicht gepackt, kriegt Charles Leclerc seinen Platz am Ende wieder. Auch wenn ich sagen muss, ich so wie die Pace von Leclerc war, glaube ich auch, Lewis hätte ihn auch so überholen können. Aber er hat den Platz halt geschenkt bekommen und dann gibt man den ja normal wieder her. Und das sah dann auch so aus, weil Lewis Hamilton langsamer geworden ist. Der war ja die ganze Zeit an Lando dran. Am Ende in der Zieleinfahrt war er aber 2 Sekunden hinter ihm. Mhm. Das heißt, er ist da schon vom Gas gegangen und Leclerc war nur 0,4 Sekunden hinter Hamilton. Ja. Weshalb ich so gedacht habe, wollten die da zurücktauschen und es hat nicht geklappt?
Ja, irgendwie. Ah,
oder?
Kam also, mir ganz, ganz komisch vor, dass er.
Na, war schon irgendwie seltsam. Mhm. Weil, also es würde dann auch wieder zu Ferrari passen.
Ja. Oder Hamilton dann, wollte den guten Willen antäuschen, ja. Und dann hat es aber doch nicht gereicht.
Ja, also das ist, ja, also war auf jeden Fall ein bisschen komisch. Aber ja, passt ja dann auch wieder irgendwie ins Gesamtbild.
Mhm. Zu den Funksprüchen bei Ferrari gab es auch noch ganz Witziges. Zu dem Zeitpunkt, wo Hamilton dann hinter der Gruppe Lawson, Tsunoda, Norris war, hat er ja dann gesagt hier, dass er nochmal angreifen will. Und dann hieß es dann sinngemäß, ja, Liam ist nur 2,5 Sekunden vorne, go for it. Ne? Mhm. Und ja, hat dann eben nicht so geklappt. So ein bisschen wusste ich in dem Moment schon, ja, nee, das glaube ich, wird Hamilton Lewis nicht mehr schaffen. Ja. Aber ja.
Also ich sag mal, es war auch optimistisch, eben die Zeit zu Liam Lawson durchzusagen, der 3 Plätze weiter vorne war, wo man doch schon sehen konnte, dass selbst der McLaren von Lando Norris nicht wirklich an Yuki vorbeikommt, der nicht wirklich an Liam vorbeikommt. Ja.
Ja, sind wir mit Ferrari durch, denke ich, und gehen weiter zum nächsten Team. Und ja, jetzt sind wir auch außerhalb der Punkte gelangt bei Sauber, ja, zuletzt viel Lob von uns allen gefahren und ja, Baku gefühlt ein bisschen gebrauchtes Wochenende, wobei ich jetzt sage, Platz 11 für Bortoleto ist ordentliches Ergebnis. Hülkenberg wiederum, wieder mal das Qualifying, hatte ja da auch eine rote Flagge ausgelöst, kam noch raus aus der Situation ohne Flügel. Ja. Hat ja dann auch noch einen Versuch gestartet, ne, oder auch zu Ende gebracht, was ihm dann Platz 17 eingebracht hat am Ende im Qualifying. Im Rennen dann 16. eine Position nach vorne. Sehr lange hinter Lance gekämpft, bis er dann wirklich vorbeikam. Ja.
Das ist irgendwie für Hülkenberg so im letzten Rennen so eine Quali-Schwäche, oder?
Ja, finde ich. Also kristallisiert sich doch sehr raus. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele in Folge jetzt, aber Bortoleto das 6. Rennen oder 7. in Folge, wo er ihn im Qualifying geschlagen hat, glaube ich. Ja. Also das ist ja auch ein Lob natürlich für Bortoleto.
Ne? Genau, ja, muss man auch so rumsehen.
Der das wirklich sehr, sehr stark macht, tolle Entwicklungen genommen. Aber ja, für Punkte hat es hier für ihn nicht gereicht, für Hülkenberg, wie gesagt, mit Platz 16 überhaupt nicht. Ja, schade für Sauber. An sich natürlich positiv, wenn man in Platz 11 dann so redet, dass es schade ist für Sauber und man sie eigentlich durchaus auch in Punkterängen sieht, ne? Was für die Entwicklung spricht.
Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt schon, das muss man sagen. Sowohl Kick Sauber als auch Gabriel Bortoleto, würde ich sagen, kann man eine sehr gute Entwicklung über das Jahr jetzt so sagen. Gut, bei Hülkenberg wussten wir alle, dass das ein gestandener Fahrer ist. So. Das heißt jetzt nicht, dass er schlecht ist, aber da sehe ich jetzt nicht irgendwie plötzlich einen krassen Aufwärtstrend im Vergleich zu seiner Karriere. Der war schon immer ein guter Fahrer.
Gut, sein Podium natürlich.
Genau, ne? Klar, ja. Das war so ein Ausreißer nach oben. Aber an sich, ja, hat man ja immer gesagt, einem Hülkenberg eigentlich ja verrückt, dass das bis dahin noch kein Podium gab, ne?
Ja.
Ja, aber bei Kick Sauber, gerade im Vergleich zu letztem Jahr und auch bei Bortoleto im Vergleich zu Anfang der Saison, würde ich sagen, beide im Aufwärtstrend, sowohl das Team als Ganzes als auch er als Fahrer. Ja, deswegen glaube ich, die werden noch Chance auf Punkte haben in den kommenden Rennen und ja, wird da auch spannend im, ja, sag ich mal, unteren Mittelfeld, nenne ich es jetzt mal, die bei den Konstrukteuren. Williams jetzt ein bisschen weggezogen, aber Plätze 6 bis 9, Racing Bulls mit 72, Aston Martin mit 62, Kick Sauber mit 55 und Haas mit 44. Da kann viel passieren.
Ja. Und
mit Haas haben wir jetzt auch die Überleitung zum nächsten Team.
Genau, denn die sind als nächstes dran mit Platz 12 Olli Berman, Platz 14 Esteban Ocon. Esteban Ocon mit 2 Boxenstops, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Von daher eigentlich Platz 14 durchaus okay, weil das die einzige 2-Stop-Strategie war. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob es bei ihm da einen anderen Grund für gegeben hat. Hat Haas was ausprobiert, hat nicht ganz geklappt, um ihn noch weiter nach vorne zu bringen. Gut, Ocon von Platz 18 gestartet, Berman von 15. Aber so. Berman natürlich wieder mit Platz 12 relativ knapp an den Punkten vorbei. Gab es ja schon häufiger. Da ist er tatsächlich sehr, sehr konstant in diesen Positionen. Ja. Von daher würde ich ihn jetzt auch nicht irgendwie negativ herausheben. Platz 12 ist ein ordentliches Ergebnis. Ja, Ocon aufgrund des schwachen Startplatzes natürlich dann auch mit wenig Chancen auf Punkte. Und ich kann jetzt auch nicht viel mehr zu Haas sagen.
Nee, tatsächlich relativ unauffälliges Rennen.
Mhm. Was ja nicht immer so schlecht ist.
Nur das Einzige, was ich noch zu Olli Berman hätte, dass er tatsächlich, das hätte ich nie gedacht, wenn das nicht bei der Fontivi während einem des freien Trainings gesagt worden wäre, Olli Berman steht kurz vor einer Rennsperre.
Oh, stimmt. Da hatte ich auch irgendwas gehört schon. In Monster war das, glaube ich, ein Thema.
Ne? Ja, hat der jetzt 10 Punkte? Genau, der hat 10 Punkte auf seiner Rennlizenz. Bei 12 würde man
durch
gesperrt werden.
Durch die Strafe gegen diese, in dieser Science-Aktion.
Ja.
Ne? Und was ja auch... Oh.
Ja, und da haben auch die Kommentatoren hatten auch gesagt, das ist, also wenn man sich, und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich habe bei Olli Berman keine Aktion mehr im Kopf, wo ich sage, da hat er sich aber einen Bock geleistet, da, ja. Oder, und die haben auch gesagt, also Julian Palmer vor allem hat gesagt, dass, also der hat für so winzige Sachen immer wieder Punkte, Strafpunkte bekommen, dass er es gar nicht glauben konnte, dass der jetzt bei 10 steht, und ja, also, das ist auch für mich so. Olli Berman hätte ich gar nicht so auf der Rechnung gehabt, kurz vor der Rennsperre steht. Und es ist ja immer so, dass diese Punkte dann immer 12 Monate auf der Rennlizenz bleiben und dann halt Stück für Stück ablaufen. Also es ist dann kann er halt wieder ein paar weniger haben. Aber der nächste Punkt, oder ich weiß nicht, ob das dann mehrere sind, aber verfällt erst am 2. November. Also das sind noch ein paar Rennen bis dahin.
Da
ne?
muss man ein bisschen vorsichtig sein, ne?
Genau,
auf jeden Fall mit angezogener Handbremse, sag ich mal.
Ja, deswegen.
Auch nicht unbedingt förderlich, ja.
Ja, also, das ist, ist ein bisschen unerwartet, finde ich. Jetzt, der Vollständigkeit halber, Max Verstappen steht gerade bei 9. Am 27. Oktober verfällt da der nächste Punkt. Alle anderen Fahrer 6 oder weniger. Also, bei 6 oder weniger, sage ich jetzt, da muss man sich noch keine Gedanken machen, ne? 9. Wenn man sich einen großen Bock leistet, kann man 3 kriegen. Mhm. Ne? Dann wäre Max Verstappen auch schon bei 12. Aber wir kennen alle Max Verstappen. Der wird sich da keine Gedanken drum machen. Der fährt, wie er fährt. Aber ein Olli Berman mit 10 nimmt vielleicht ein bisschen Einfluss auf seinen Stil, auf seinen Fahrstil.
Auf jeden Fall. Doch, sehr interessant. Werde ich mal genauer beobachten, die nächsten Rennen, was bei Olli Berman so passiert. Und gehen wir mal weiter im Klassement und kommen jetzt an bei Aston Martin. Ja, wieder sehr, sehr spät in Erwähnung. Muss aber doch sagen, wir hatten ja auch die letzten Wochen öfters auch mal Lob für Aston da. Jetzt wieder so 2 gebrauchte Wochenenden in Folge hier mit Platz 15 und 17. Alonso auch mit einem Frühstart.
Ja, stimmt.
Wo er dann auch in der Begründung gesagt hat, ja, er hat sich eben an Oscar orientiert, der halt auch einen Frühstart hatte. Ne? Und dann, das ist so wie so ein, ich sag mal, Domino-Effekt, wenn man dann halt auf den Vordermann achtet.
Mitzieht, jeder, ne? Jeder, der schon mal das Formel-1-Game online gespielt hat, weiß Bescheid.
Das ist wirklich so. Dann
das
machst du
passiert
einfach
schnell.
Denselben Fehler. Und das war natürlich sein Pech in dem Sinne. Und ja, Qualifying noch mal kurz gucken, Fernando auf 11, ja, ordentlich, kann man nichts gegen sagen, Lance auf 14, auch jetzt nicht so weit hinter Alonso, wobei der Zeitabstand doch relativ groß war, ne, aber ich sag mal so,
im Rahmen, hätte ich jetzt gesagt.
Im Rahmen, ja. Von Positionen her zumindest, Rennen war da nicht viel drin, ja, ist natürlich auch wieder hier dem geschuldet gewesen, auf der Geraden, sehr schwierig zu überholen. Lance dann auch oft dann am Anfang nach vorne geguckt, in Duellen es nicht geschafft. Ich glaube auch gegen Berman war er mal in einer Phase lang dahinter. Oder war es vielleicht der andere Haas Ocon. Und dann später dann Hülkenberg immer im Rücken gehabt. Also von daher, Ja, war da jetzt auch nicht im Rennen wirklich viel drin, muss man halt sagen. Ne?
Nee, also sieht man ja dann auch daran, dass beide relativ nah beieinander waren, was die Position angeht, mit 15 und 17. Mhm. Ich meine, klar, Alonso, die 5-Sekunden-Strafe hat natürlich auch ein bisschen nach hinten geworfen noch Zeit von der Zeit her. Aber ja, also ist halt, ja, war jetzt bei Aston nicht wirklich mehr drin in Baku, mhm, sag ich mal.
Ein Team haben wir noch.
Ja, da war auch nicht viel drin.
Alpine, Platz 18 und 19 und da gab es tatsächlich eine erwähnenswerte Szene im Qualifying, als beide kurz nacheinander gecrashed sind.
Stimmt.
Gasly dann ein bisschen in der Auslaufzone gewesen, ne? Colapinto, als hätte er sich erschrocken, fährt danach in die Mauer. Ja, sehr unglücklich natürlich. Bei Colapinto muss man natürlich immer so ein bisschen sagen, hat so das Gefühl, noch ein Fehler, dann könnte es das letzte Rennen für ihn gewesen sein, ne?
Ja, es wird ja dann auch immer Flavio Briatore direkt eingeblendet, da machen die Leute im Kameraschnitt, machen da einen gesagt, guten Job. Finito. Ja.
Aber deswegen, ja, gut. Also.
Ja, aber ich muss sagen, im Rennen war Colapinto eigentlich ja besser unterwegs als Pierre Gasly, bis an die Kollision mit Albon, wofür Franco Colapinto jetzt auch nichts konnte. Da muss man auch mal ganz klar sagen, das war Albons Schuld.
Stimmt.
Und deswegen,
sonst ist er relativ solide gefahren im Rennen. Ne?
Genau,
Muss man sagen.
Eigentlich gutes Rennen gehabt, für die Möglichkeiten eines Alpins, sage ich jetzt mal.
Im Qualifying auch Gasly geschlagen.
Ja.
Darf man jetzt auch nicht vergessen. Von daher kann man jetzt an dem Wochenende Colapinto keine größeren Vorwürfe machen.
Ja, würde ich auch so sehen. Ja, am Ende mit dem Alpine, man kämpft halt irgendwie mit stumpfen Waffen, ne?
Ja. Ich glaube, da liegt wirklich die Hoffnung auf nächstes Jahr mit Mercedes-Motoren dann.
Genau.
Und dann wieder angreifen. Und diese Sperre mit den PS des Motors, wo man ja eh unterlegen ist, ist ja dann auch wieder beiseite gelegt, also kann man da
also deswegen, ich glaube jetzt so für den Rest der Saison vielleicht so in Singapur, wo jetzt die PS-Zahl nicht ganz so wichtig ist, könnte man vielleicht auf was hoffen, aber ich glaube, da muss man auch so ein bisschen auf die anderen hoffen, so ganz aus eigener Kraft wird es nicht gelingen, aber gerade so Baku und Monza, die Strecken. Ich glaube, da hat sich Alpine auch vor den Wochenenden nicht viel Hoffnung gemacht, wenn man da halbwegs realistisch an die Sache gegangen ist. Mal gucken. Vielleicht geht in Singapur was. Ne?
So das sieht's aus.
Vom Streckenlayout passt es auf jeden Fall besser.
Ja, eine Woche Pause, ne? Dann geht's direkt weiter.
Ja, Müsste.
Singapur auch eigentlich immer relativ interessant. Und ja, wir sind durch mit der Rennanalyse. Gehen jetzt auch direkt rein in unsere Awards für das Baku-Wochenende. Und ich scrolle gerade mal hoch im Klassement für den Platin-Award. Und ich habe mich schon festgelegt. Für mich persönlich habe ich eigentlich gar keine andere Wahl. Ich finde aber dennoch, man könnte durchaus einige wählen. Deswegen gehe ich erstmal voran, damit du nicht denselben nimmst. Vielleicht, ja, für mich Carlos Sainz. Aufgrund der Erfüllung meines Hot Takes und generell schöner Erfolg für ihn, für Williams. Klasse, das erste Podium seit Russell in Spa, beziehungsweise bei einem vollen Rennen damals Lance. Und ja, schönes Ergebnis, freut mich riesig für Sainz. Also von daher, verdienter Platin Award.
Ja, eine smooth Operation, die er da abgezogen hat.
Jo, stark.
Ich glaube, ich kann, man könnte natürlich jetzt Max Verstappen, weil er hat ja schon auch das ganze Wochenende dominiert. Aber ich würde auch tatsächlich gerne Sainz geben, einfach. Der sticht schon am klarsten raus, so. Und auch gerade, wenn man sich seine Saison bis hierhin anguckt, ist das jetzt echt so das absolute Highlight, mit einem Williams aufs Podium fahren. Ja, es bleibt mir keine andere Wahl. Ich muss mich anschließen. Das wäre sonst irgendwie doof, Carlos Sainz den nicht zu geben nach dem Wochenende. Kriegt auch von mir den Platin Award.
Freut mich sehr, Carlos, für den Doppel-Platin Award. Und ja, jetzt gehen wir rein in die Fluppe des Rennwochenendes. Und da muss ich tatsächlich so ein kleines bisschen erstmal überlegen.
Ich bin mir relativ sicher.
Ich lasse dir mal den Vorzug.
Ja, bei mir ist es Oscar Piastri. Also,
ja, gut, stimmt. Ist, ja. Oh, da sagst du natürlich was.
Ja. Ja, also das ist als Championship Leader da. Also ich meine, McLaren hat an sich kein gutes Wochenende und Lando auch nicht. Mhm. Aber Lando hat am Ende Punkte geholt. Lando hat außer im freien Training das Auto nicht zerlegt. Mhm. Und ja, Oscar Piastri ist der Championship-Führende. Macht in jeder wichtigen Session große Fehler. Scheidet im Qualifying aus, scheidet im Rennen aus, hatte noch einen Frühstart drin. Ja, also es ist also wirklich absolut gebrauchtes Wochenende für ihn. Auch sehr, wie gesagt, habe ich so bei Oscar Piastri noch nie gesehen. Mhm. Sehr untypisch, der macht eigentlich einen sehr abgeklärten Eindruck in allem, was er tut. Ja,
was auch kann man der nur erste Ausfall von ihm, dass er ein Rennen nicht beendet hat, seit Austin 2023 war.
Ah, auch krass.
Ne? Spricht ja auch für seine Konstanz.
Genau, ja, eigentlich schon. Kann man jetzt nur hoffen, dass es jetzt nicht so ein Ding ist, dass er jetzt, wo es langsam so auf die Zielgerade der Saison geht, dass da jetzt nicht so die Nerven dazu kommen. Ne? Aber glaube ich bei ihm eigentlich nicht. Es war halt
einfach ein schlechtes Wochenende. Kann er sich ein paar Tipps von seinem Berater Mark Webber holen?
Weiß ich nicht, ob er da der beste Ansprechpartner ist.
Ja. Und
ja, aber deswegen für mich gibt es auch zumindest für dieses Wochenende kein Zweifel daran, das muss an Oscar Piastri gehen, der Award der Fluppe.
Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte das erst gar nicht so auf dem Schirm, weil ich jetzt erstmal nur aufs Klassement der klassifizierten Fahrer geschaut habe. Aber klar, also jetzt, wo du das so sagst, mit Oscar kann ich jetzt auch keinen anderen negativer herausheben, da war das schon für ihn eine Riesenenttäuschung, sein Fehler, und ja, gehe ich mit. Doppelfluppe für Piastri, hoffen wir für ihn, dass es die letzte bleibt diese Saison. Aber natürlich, das macht jetzt den WM-Kampf nochmal spannend, auch wenn Lando nicht ganz so viel profitieren konnte. Exakt 25 Punkte liegt jetzt zwischen den beiden. Nochmal ein Sandford andersrum und Lando ist gleich auf. Also, ja, das wird noch spannend.
Ja.
Das ist ja alles das, genau das, was wir wollen. Von daher war das zumindest ganz gut für den WM-Kampf das Wochenende. Und in dem Sinne freuen wir uns auch auf die nächsten Rennen.
Ja, so sieht's aus. Singapur, letztes Jahr auch sehr, sehr stark von Lando gewesen. Also, wenn man das irgendwie als Indikator nehmen kann, können wir uns auch was gefasst machen, dass der WM-Kampf in die nächste spannende Runde geht da. Ja.
Sehr, sehr schön. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch und hören uns zur nächsten Folge dann zum Singapur Grand Prix. Und bis dann. Euer Manu.
Und euer Marc.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.